Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Nach zwei Selbstmordanschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mindestens 100 gestiegen.
Die Attacke auf ein Hotel in Mogadischu ist vorüber.
In Somalia haben Streitkräfte die Belagerung eines Hotels in der Hauptstadt Mogadischu beendet.
Drei Meldungen aus den vergangenen drei Monaten. Regelmäßig gibt es Anschläge in Somalia. Meist ist das Einzige, was wir hören aus dem Land am Horn von Afrika, das auf dem Index für gescheiterte Staaten auf Rang 2 liegt, hinter dem Jemen. Aber es gibt ein Gegenbeispiel in der Region, das zeigt, Sicherheit und Demokratie ist möglich, auch dort. Und zwar in der autonomen Region Somaliland, im Norden Somalias. Dort leben gut 4 Millionen Menschen. Nur Taiwan erkennt Somaliland als Staat an. Aber Dubai investiert schon kräftig und die US-Regierung überlegt, dort eine Militärbasis zu errichten. Ich bin André Zanto, hallo. Und was dieser Aufschwung für Somaliland derzeit bewirkt und warum die Demokratie dadurch Schaden nehmen kann, hat Florian Guckelsberger recherchiert. Zunächst im Neuen Hafen.
So also klingt die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Im Hafen von Berbera verlädt ein 50 Meter hoher Schwerlastkran im Minutentakt Container. In wenigen Stunden wird die AS Elva beladen sein und den einzigen Hafen Somalilands Richtung Indien verlassen. Bis vor kurzem war der Hafen des international nicht anerkannten de facto Staats für solche Schiffe zu klein.
Sehen Sie das Schiff dort, das auf seinem Deck Kräne hat? Damit mussten wir bislang arbeiten. Es ist enorm aufwendig, auf diese Weise Container zu bewegen. Es kostet nicht nur Zeit, sondern ist auch gefährlich. Es gab Knochenbrüche und sogar Todesfälle. Mit dem neuen Kran müssen Menschen die Container nicht mehr anfassen.
Mohammed Ataye ist Schichtleiter am Hafen und blinzelt sichtlich stolz in die Mittagssonne. Neben ihm steht der stellvertretende Hafenmeister, Mohammed Abdullah. Auch er arbeitet hier seit Jahren und schwärmt.
You can see, you know, the equipment, the cranes, the
alles hat sich verändert. Die Ausrüstung, die Kräne, all das hat uns vorher gefehlt. Sie sehen es doch selbst. Alles ist modernisiert. Ein Schiff mit 700 bis 1000 Containern können wir jetzt in 10, vielleicht 12 Stunden entladen. Wenn es am Morgen einläuft, kann es manchmal am Abend schon wieder abfahren.
Sometime in the evening, say around 10 o'clock at night, it's off.
Hinter der Entwicklung am Hafen von Berbera steht DP World. Das Unternehmen aus dem Emirat Dubai hat das Hafenbecken vertieft, den Kai verlängert und modernste Kräne installiert. 442 Millionen US-Dollar investiert das Unternehmen. Das ist mehr als der Staatshaushalt Somalilands. Von Berbera sollen Waren per Lastwagen die 117 Millionen Menschen in Äthiopien beliefern. Denn das Nachbarland hat selbst keinen Zugang zum Meer. Und so hoffen die Menschen in einer der ärmsten Regionen der Welt auf ein Wirtschaftswunder. In der Altstadt Berberas ist die Betriebsamkeit des neuen Hafens weit weg. Die Straßen sind Sandpisten, die Häuser aus der britischen Kolonialzeit zumeist verfallen. In den Cafés hocken junge Menschen, unterhalten sich bei süßem Tee. Arbeit haben hier nicht viele, Vergnügungen sind selten. Es ist ein ruhiges Leben. Eine Ruhe, nach der sich viele Menschen in den Nachbarländern sehnen. Das Horn von Afrika ist von Konflikten geprägt. Krieg in Jemen, Bürgerkrieg in Äthiopien, Staatszerfall in Somalia. Im Kontrast zu seinen Nachbarn scheint die kleine Republik Somaliland mit seinen rund 4,5 Millionen Einwohnern ein seltener Glücksfall. Wahlen, friedliche Machtwechsel und ein Leben ohne Angst vor Krieg und Terrorismus. Somaliland ist in den letzten 30 Jahren gelungen, woran angrenzende Länder immer wieder gescheitert sind. 1991 erklärt Somaliland seine Unabhängigkeit von Somalia. Wenige Monate nach dem Sturz des verhassten Diktators Siad Barre. Hunderttausende waren in dem vorangegangenen Bürgerkrieg gestorben oder mussten fliehen. Konflikte, die bereits kurz nach der Kolonialzeit entstanden sind, erinnert sich eine Zeitzeugin.
The union that took place in 1960.
Die Vereinigung von 1960 zwischen dem ehemaligen Britisch-Somalia und Italienisch-Somalia geschah in guter Absicht.
Had good intentions.
Aber es hat niemals funktioniert.
But it never worked. And when it failed,
Und als es schief ging, nutzte der mächtigere der beiden Partner alle Mittel, militärisch, wirtschaftlich, politisch, den anderen zu vernichten.
Edna Adan sitzt in einer Bibliothek in Hargeisa. Die befindet sich in einem Krankenhaus, was nach ihr benannt ist. Die 85-Jährige war Hebamme, Krankenschwester, Aktivistin und Politikerin. Von 2003 bis 2006 hat sie Somaliland als erste weibliche Außenministerin vertreten.
Today, after a lot of sacrifice, a lot of people died. That's exactly what's happening in Ukraine today.
Somaliland hat viele Opfer gebracht. Es ist wie heute in der Ukraine. Wir haben gekämpft, um unser Land zu verteidigen.
And we rebuilt it the best way we could.
Wir haben dieses Land aufgebaut mit den Mitteln, die wir haben. Und heute, 30 Jahre später, gibt es Frieden und Sicherheit.
Freedom and safety.
Niemand muss Angst haben, entführt, ermordet oder in die Luft gesprengt zu werden. Das ist das Somaliland, auf das wir stolz sind.
That's the Somaliland that we have built today. And we're proud of it.
Der Ausbau im Hafen von Berbera ist für Edna Adnan die direkte Folge großer Opfer und kluger Politik, die Somaliland heute zu einem der sichersten Länder in der Region machen.
The investment of the Emirates and Britain is just a confirmation.
Investitionen aus den Emiraten oder Großbritannien sind die Bestätigung unseres Erfolgs. Ich hoffe, andere Länder werden von ihnen lernen und auch in Häfen oder andere Projekte in Somaliland investieren. Das war unser Lackmustest.
This has been the litmus test.
Doch die Erzählung von der zwar jungen, aber eben gefestigten Demokratie bekommt Risse. Die für den 13. November angesetzten Präsidentschaftswahlen ließ Amtsinhaber Präsident Musa Bihi Abdi verschieben, vorerst um 2 Jahre. Die Opposition hält den Präsidenten nun für unrechtmäßig im Amt. Bislang sind alle Vermittlungsversuche gescheitert. Mittlerweile ist selbst unklar, welche Parteien bei der Wahl überhaupt antreten dürften.
We haven't since 1988 full-scale war that led to the collapse of the Somali state.
Wir erleben Dinge, die wir seit 1988 und dem Kollaps Somalias nicht mehr gesehen haben. Etwa einen im Geheimen agierenden Sicherheitsdienst, der im Auftrag des Präsidentenbüros Kritiker ruhig stellt. Ich glaube, diese Entwicklung hat auf die eine oder andere Weise auch mit den Investitionen in Somaliland zu tun.
Hassan Sudi forscht am Institut für Strategic Insights and Research, einem Think Tank in Somalilands Hauptstadt Hargeisa. Der Analyst sorgt sich, was die turbulenten Ereignisse allein in diesem Jahr für Somalilands Demokratie bedeuten. Im Mai wurden 10 Journalisten vorübergehend festgenommen und ein TV-Sender von Sicherheitskräften gestürmt. Im Juli entzog die Regierung der britischen BBC die Arbeitslizenz. Bei Protesten im August gegen die drohende Wahlverschiebung erschossen Polizisten mindestens 5 Menschen. Hunderte wurden in dem Getümmel verletzt. Die Beamten sprechen von Notwehr. Sie seien aus der Menge heraus angegriffen worden.
Die Investitionen aus dem Ausland und der jetzige politische Stillstand hängen zusammen. Früher waren die Ressourcen im Land sehr begrenzt. Der Haushalt betrug weniger als 200 Millionen US-Dollar.
Our resource was actually quite limited. Our budget was less than sometimes 200 million dollars.
Politische Akteure hatten weniger Gründe, sich an die Macht zu klammern. Jetzt geht es auf einmal um viel Geld, etwa beim Hafenausbau in Berbera oder den potenziellen Einnahmen, sollten die Amerikaner wirklich eine Militärbasis im Land bauen. Auf einmal geht es um viel. Alle konkurrieren miteinander.
Es ist eine These, die in Hargeisa dieser Tage oft zu hören ist. Will der Präsident unbedingt so lange im Amt bleiben, bis eine Einigung mit den USA über eine Militärbasis getroffen ist und viel Geld fließt? Klar ist, die geografische Lage von Somaliland und seinen Nachbarn an einer für den Welthandel zentralen Meerenge ist für Großmächte interessant. China und die USA betreiben jeweils Militärbasen im benachbarten Djibouti und konkurrieren um die Gunst der dortigen Regierung. Sollten die USA den Kürzeren ziehen, wäre Somaliland eine reizvolle Alternative. Kritiker befürchten nun, dass die Verträge in diesem Fall ähnlich intransparent verhandelt werden, wie es aus ihrer Sicht bereits beim Hafendeal der Fall war.
So auch Sudis Kollege Mohammed Abdirahman.
Wir haben viele Fragen. Wie werden die Einnahmen aus dem Hafengeschäft im neuen Haushalt der Regierung berücksichtigt? Wo ist der Vertrag? Diese Fragen sind unbeantwortet. Als die Abgeordneten die Unterlagen sehen wollten, wurde ihnen nur eine Zusammenfassung gezeigt, über die sie dann abstimmen mussten.
Intransparenz begünstigt Korruption. Je mehr Geld auf dem Spiel steht, desto größer die Versuchung, in die eigenen Taschen zu wirtschaften. Der Schaden für die Gesellschaft ist enorm. Es geht nicht nur um Geld, sondern auch um das Vertrauen in den demokratischen Prozess. Und im Fall von Somaliland hat der lähmende Showdown zwischen Regierung und Opposition noch ganz andere Folgen.
Selbst der Finanzminister musste eingestehen, dass der politische Stillstand das Land viel Geld kostet. Gleichzeitig erleben wir so harsches Wetter wie noch nie. Früher gab es Dürren alle 10 Jahre, dann alle 5 Jahre und jetzt bleibt es jedes zweite Jahr trocken. Vieh findet keine Nahrung mehr. Menschen sind unterernährt und wir sind gelähmt und können uns nicht auf das Problem konzentrieren.
Der weiße Geländewagen schwimmt mehr durch den Sand, als dass die Reifen echten Halt finden. Geschickt umkurvt der Fahrer vereinzelte Akazien, immer wieder auch Termitenhügel, manche von ihnen höher als das Auto. Im Herzen Somalilands liegt Burau, nach Hargeisa die zweitgrößte Stadt. Um die Stadt erstreckt sich Halbwüste. Abdirashid Yassin hockt auf der Erde und blickt zu den grasenden Kamelen. Die langen Hälse bringen die Lippen an das Gestrüpp am Boden. Eine Glocke um den Hals eines Tieres tönt durch die Ebene. Von den Knospen der Gewächse steigt ein Duft nach Lavendel in die Luft. Dann rupft das Tier mit kräftigen Zähnen und entschlossenem Ruck das nächste Büschel.
Vor der Dürre hatten wir viele Tiere. Jetzt sind sie fast alle tot. Es gibt einen großen Unterschied zu früher. Ich habe fast 500 Tiere verloren, Schafe und Ziegen. Jahr für Jahr sind sie gestorben und mit jedem Jahr wird es schwieriger für uns.
Die neben ihm grasenden Kamele gehören nicht dem 25-Jährigen, sondern einer anderen Familie. Ihm sind nur 10 Schafe und 10 Kühe geblieben. Zu viel, um zu sterben, zu wenig, um Hoffnung zu haben.
Ich will nicht in die Stadt gehen, sondern bei den Tieren bleiben, die mir geblieben sind. Ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. In 10 Jahren leben hier weder Tiere noch Menschen, wenn es weitergeht wie bisher.
5 bis 6 Regenzeiten fehlen den Menschen und ihren Tieren. Auch die grasenden Kamele wirken mager. Wie die meisten Menschen auf dem Land lebt auch Abdirashid Yassin von seiner Herde, ihrer Milch und ihrem Fleisch, dem Tierhandel. Was also für Optionen bleiben Hirten wie ihm?
Ich werde gemeinsam mit meinen Tieren sterben. Wenn sie sterben, werde auch ich sterben. Wie es meinen Kindern ergehen wird, weiß ich nicht. Gott wird sie füttern, so wie er sich um alle Menschen sorgt.
Armut und das Ende einer semi-nomadischen Lebensweise, die diesen Teil der Welt lange geprägt hat. Ein Schicksal, das Hunderttausenden in Somaliland droht. Und ein besonders ungerechtes. Nur 4% der weltweiten Emissionen werden auf dem afrikanischen Kontinent verursacht. Die Folgen der Erderwärmung hingegen lasten überproportional stark auf den Schultern von Hirten wie Abdirashid Yassin. Unterwegs mit Gulet Ahmad auf dem Highway 1. Das Autoradio ist voll aufgedreht. Die Straße, eine der wenigen durchgehend asphaltierten im Land, führt vom Hafen in Berbera nach Hargeisa. Von dort geht es weiter bis zur Grenze nach Äthiopien. Ahmad steuert den Wagen durch die Hauptstadt zu seiner Firma. In Somaliland geboren, in Deutschland aufgewachsen, in Großbritannien studiert. Der Unternehmer hat sich erst spät für ein neues Leben in der Heimat seiner Eltern entschieden. Einer von vielen Rückkehrern.
Wo ich hingekommen bin, 5 Jahre bevor, ich war ein Europäer. Ich habe das Heimatland verlassen, wo ich vor 4 Jahren alt war. Ich konnte kein Somalisch reden. Und ich musste alles nochmal lernen. Und ich musste natürlich auch einen Job für mich selber finden.
Auf dem Hof vor Gulets Büro stehen mehrere Autos. Er lebt vom Importgeschäft. Doch sein Traum, sagt er, ist etwas anderes. Prosopis. Ein Baum, der nach Somaliland eingeschleppt wurde und heute in fast allen Teilen des Landes verbreitet ist. Sein Holz ist zu hart für Handsägen. Seine Wurzeln so tief, dass er in trockenen Gegenden wertvolles Grundwasser verbraucht. Was die einen für eine ökologische Katastrophe halten, ist für Gulet ein potenziell lukratives Geschäft.
Und unser größtes Problem ist, wir haben kein Tierfutter, locally sourced. Alles Tierfutter kommt von Äthiopien. Und wenn wir diese lokale Produktion gemacht, auf einem invasive Plan, kann man gutes Tierfutter daraus machen.
Tierfutter aus Prosopis-Samen, geeignet für Kamele und Ziegen. Eine lokale Lösung für ein lokales Problem. Denn ausbleibender Regen und zunehmende Dürren lassen die wertvollen Tiere der Hirten schon heute 10.000-fach verenden. Aus dem Holz der Pflanze produziert Gulet noch Kohle für Restaurants und die vielen Familien, die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Während Gulet von seinen Plänen erzählt, scheppern hinter ihm die großen LKW den Highway 1 hinab. Ladung für Ladung versorgen sie Äthiopien mit Waren aus Berbera. Was hält der junge Unternehmer von dem Investment in den Hafen?
That money, the $480 million being invested, being shared in the previous government and being taken out of the country, being taken to Dubai.
Dieses Geld wurde doch längst aus dem Land gebracht. In Dubai hat sich die alte Regierung schicke Villen gekauft mit ihrem Anteil. Das ist pure Korruption. Die Investition hat DeepL World doch jetzt schon durch den Betrieb eingespielt.
Aber Somaliland ist lazy.
Wir Somaliländer sind faul. Wir hätten das selber bauen können. Doch jeder sucht nur das schnelle Geld, den dicken Wagen und will wie ein König leben. Und die Frauen und Kinder, die bleiben durstig.
Gulet lacht und süßt seine bitteren Worte mit Humor. Auch er erwartet eine Lieferung am Hafen. Ein neuer Dichtring aus China soll ankommen. Der Unternehmer benötigt das Ersatzteil, um den Prosopis-Ofen zu befeuern. Gulet muss Kohle machen.
Soweit die Eindrücke von Florian Guckelsberger aus Somaliland. Das, was wir gerade gehört haben, wirkt dann umso erstaunlicher, wenn man die Entwicklung von Somalia kennt. Also des Landes, das eigentlich auch über die Region Somaliland regieren sollte, aber die somalischen Regierungen der vergangenen Jahrzehnte haben wenig Gutes bewirkt. Mehr erzählt uns jetzt Antje Diekans, Korrespondentin für Ostafrika. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Diekans, Somalia wird ja oft als Failed State bezeichnet, das habe ich schon erwähnt. Da gibt es einen Index, dort ist Somalia auf Platz 2 hinter dem Jemen. Warum ist dieser Staat so dysfunktional? Warum haftet ihm dieses Label Failed State an?
Somalia hat inzwischen seit mehr als 30 Jahren keine funktionierende Regierung mehr. Damals ist der Diktator Siad Barre gestürzt worden. Und seitdem reicht der Einfluss der Regierung in der Hauptstadt Mogadischu eigentlich nicht wesentlich über die Stadtgrenzen hinaus. Große Teile des Landes werden zurzeit von der islamistischen Al-Shabaab kontrolliert. Die Miliz ist vor allem im Süden des Landes aktiv und dort hat sie auch ein Zweitsystem quasi errichtet, kassierte auch selbst Steuern und Abgaben. Und das alles bedeutet für Somalia natürlich auch, dass sich das Land nicht wirklich weiterentwickeln kann. Also ein großer Teil der Bevölkerung leidet gerade Hunger. Somalia erlebt die schlimmste Dürre seit 4 Jahrzehnten und die Vereinten Nationen befürchten Zehntausende Hungertote. Da spielt neben dem Klimawandel natürlich auch eine Rolle, dass die Menschen in Somalia nichts aufbauen können. Dass ein großer Teil der Bevölkerung immer noch als Nomaden mit den Herden umherzieht. Und in dieser schrecklichen Hungersituation ist es für Hilfsorganisationen jetzt auch schwierig, alle Regionen zu erreichen, weil sie fürchten müssen, von Anhängern der Shabaab-Miliz angegriffen, entführt oder getötet zu werden. Also insgesamt löst in Somalia schon seit Jahrzehnten eine Katastrophe die vorherige ab.
Also es gibt eine Hungerkrise, es gibt die Klimakrise, es gibt auch eine Sicherheitskrise, muss man sagen. Und das haben wir auch in den letzten Wochen wieder gesehen. Es gab Angriffe in Mogadischu. Was ist darüber bisher bekannt?
Innerhalb kurzer Zeit hat es 2 schwere Angriffe von Al-Shabaab in Mogadischu gegeben. Den einen Ende Oktober. Da sind kurz hintereinander 2 Autobomben in der Nähe eines Ministeriums explodiert und mehr als 100 Menschen wurden getötet. Dann gerade vor gut einer Woche, da haben Angreifer ein Hotel in Mogadischu gestürmt und über Stunden belagert. Da gab es 9 Tote. Und das sind jetzt nur die größten Anschläge in den vergangenen Wochen. Daneben gab es noch kleinere Attentate von Al-Shabaab. Generell geht es der Miliz darum, die Regierung zu stürzen. Somalias Präsident Hassan Sheikh Mohamud hat dazu zuletzt gesagt, das Land stehe im Krieg mit Al-Shabaab.
Das ist ja nicht neu. Also wir haben ja in vielen Jahren schon berichtet über die Sicherheitslage in Somalia, über diese Krise und über die Angriffe. Warum ist es so, dass die Regierungen, muss man da sagen, in der Mehrzahl in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten das nicht geschafft haben, da Sicherheit hinzubringen? Und im Gegenzug, warum lassen die Al-Shabaab-Milizen nicht nach?
Ja, eigentlich steht Al-Shabaab im Moment unter Druck, nämlich eben in jener Region im Süden des Landes, die sie so lange kontrolliert hat. Da geht die Regierung zuletzt ganz gezielt gegen die Miliz vor. Es gibt immer wieder Meldungen, dass Kämpfer getötet wurden. Insgesamt, so die Regierung, habe sie in den vergangenen 3 Monaten mehr als 600 Al-Shabaab-Mitglieder getötet und rund 70 Dörfer quasi zurückerobert. Selbst wenn diese Zahlen jetzt so ein wenig nach oben korrigiert sein sollten, weil die Regierung natürlich auch ihre Erfolge herausstreichen will, dann ist klar, dass sie tatsächlich Erfolge hat und sie wird dabei unterstützt von Truppen der Afrikanischen Union und, das ist neu, auch von Dorfbewohnern, die sich bewaffnet haben. Hintergrund ist dabei wiederum die Hungerkatastrophe. Die Menschen erinnern sich daran zurück, dass Al-Shabaab als das Land schon einmal so etwas durchgemacht hat, Hilfstransporte blockiert hat und so wesentlich dazu beigetragen hat, dass so viele Menschen gestorben sind. Und dieses Mal hat die Miliz es zusätzlich übertrieben, als sie Gebühren verlangen wollte, wenn die Menschen aus einem Fluss, der noch nicht ausgetrocknet war, Wasser holen wollten. Also Wasser, das sie zum Überleben brauchten. Also jetzt greifen tatsächlich auch die Menschen in dieser Region zu den Waffen. Und wenn wir vor diesem Hintergrund auf die vermehrten Anschläge in der Hauptstadt sehen, ist das also ein Versuch von Al-Shabaab zu zeigen, dass sie noch präsent und stark ist. Nur könnt ihr eben das Rückzugsgebiet im Süden des Landes jetzt mehr und mehr wegbrechen.
Sie waren ja, Frau Dickans, schon viele Jahre Korrespondentin in Ostafrika, haben auch Somalia schon besucht. Welches Potenzial hätte denn dieses Land in so einer strategisch wichtigen Lage am Horn von Afrika?
Das lässt sich ja daran sehen, was die Nachbarländer aus dieser Lage machen. Also Somalia hat fast 3000 Kilometer Küste, deutlich mehr als Kenia, das einen großen Teil seiner Einnahmen aus dem Tourismus schöpft. Und alte Kollegen, die in den 80er Jahren dann noch in Somalia unterwegs waren, die haben früher noch erzählt, dass sie in Mogadischu in wunderbaren Strandhotels gesessen haben. Also das ist das eine, da ließen sich viel Einnahmen generieren. Dann bietet diese Lage natürlich auch wirtschaftlich unglaublich viel Potenzial. Im winzigen Djibouti im Norden von Somalia ist eine riesige Freihandelszone entstanden, ein gigantischer Hafen, wie im Übrigen auch mehrere in Kenia und Tansania, alles mit Geld aus China. Da kann man dann auch wieder drüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Aber natürlich kann so etwas ein Land wirtschaftlich voranbringen. Aber im Moment kann Somalia dieses Potenzial wirklich gar nicht nutzen.
Sagt Antje Dickans aus Nairobi, unsere Korrespondentin für Ostafrika. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Soweit erstmal unser Blick nach Ostafrika. Heute, demnächst hören wir mehr, denn auch für die Wunschweltzeit kamen Vorschläge aus dieser Region, die wir uns dann demnächst vornehmen. Mehr verraten wir jetzt noch nicht, worum es genau geht, aber bald. Ich bin André Zanto, freue mich über ganz viele tolle Vorschläge von Ihnen, von denen wir so viele wie möglich neben der Wunschweltzeit auch versuchen werden umzusetzen. Bis bald.